Ich habe den größten Fehler bei Immobilienkauf gemacht, den man eigentlich als Immobilieninvestor machen kann. Aha.
Was hatten diese zwei Menschen denn an sich, was dich so getriggert hat?
Dann hat der Bankberater zu mir gesagt, sagen Sie mal, Sie sind 18, warum kaufen Sie sich eine Immobilie? Leben Sie doch.
Was war denn so das Mutigste, was du in deiner beruflichen Laufbahn gemacht hast?
Und dann bin ich nach Hause gekommen und dachte mir, ey, wie willst du 240.000 Mark auftreiben?
Gib einem Menschen Geld in die Hand und du siehst den wahren Charakter dieses Menschen. Ne?
Ja, und als ich damals im Vertrieb angefangen habe, hat mein Chef gesagt, herzlich willkommen im Vertrieb. Die ganze Welt steht hier offen. Da habe ich gesagt, wen soll ich denn anrufen? Da hat er gesagt, das ist dein Problem.
Jeder sollte das tun, was er am besten kann.
Ich war der erste Ausländer ohne Abitur, der eine kaufmännische Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht hat.
Das macht dich wahrscheinlich auch aus und deshalb bist du im Vertrieb so erfolgreich.
Da habe ich gesagt, ich verstehe den nicht, aber der fährt eine S-Klasse, also irgendwas muss der ja richtig machen.
Es ist schwer, den zu bekommen, den man sprechen möchte heutzutage. Ne?
Aber also, es ist so einfach, wenn man fragt. Bodo bin ich sehr dankbar, weil ich durch Bodo lernen durfte, noch mehr zu lernen. Dass das Leben eigentlich da ist, um jeden Tag etwas zu lernen und zu erkennen, wie man als Persönlichkeit wächst, aber auch als Unternehmer wächst.
Menschen. Das holt dich irgendwann ein, ne? Mhm. Bereits mit 18 Jahren seine erste Immobilie gekauft. Dann kamen weitere Immobilien. Es kam Vertrieb, es kam die Skalierung, es kam Unternehmertum. Und heute ist er Geschäftsführer, CEO, Gesellschafter von der Bodo Schäfer Akademie. Ich freue mich so sehr, heute Nermin bei mir begrüßen zu können. Nermin Veitsch, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, liebe Regina.
Ja, Nermin ist heute Geschäftsführer, CEO, Gesellschafter der Bodo Schäfer Akademie und für mich eine ganz besondere Persönlichkeit. Und ich habe auch eben schon zu Nermin gesagt, ich bin irgendwie ein bisschen nervös, dass du heute hier bist. Wirklich ein Mensch, der für Unternehmertum steht und den ich von außen auch so ein Stück weit bewundere. Ja, Nermin, wie hast du eigentlich angefangen? Mit 18 Jahren die erste Immobilie gekauft. Wie kommst du dazu?
Also erstmal muss ich die Aufregung auch zurückgeben. Ich bin genauso immer wieder aufgeregt, vor Kameras zu stehen. Aber es macht mir eine Freude, mit dir zu sprechen, weil ich weiß, wie erfolgreich du selber bist und dass viele Dinge nachvollziehen kannst. Es ist einfach wenn man so zurückblickt, heute mit 50, mit 18 die erste Immobilie gekauft. Ich bin ein Straßenkind, hatte ich dir ja eben auch mal erwähnt. Und für mich ist es eigentlich nie gewohnt gewesen, im Rampenlicht vor etwas zu stehen, sondern weil wir immer hart etwas uns erarbeitet haben. Und mit 18 habe ich durch den Fußball von einem Kollegen, von dem Vater beigebracht bekommen, warum Immobilien so wichtig sind für uns. Von meinem Vater und von meinen Eltern habe ich eine Sache gelernt aus dem Balkan. Du musst immer hart arbeiten. Also das hatte ich schon mal gegeben bekommen in die Wiege. Aber klug und hart, das hatte ich nicht gelernt. Und durch den Vater von dem Freund da hat er gesagt, Leute, ihr müsst beim Fußball auch an eure Zukunft denken. Ihr müsst euch ein passives Einkommen aufbauen. Da habe ich gesagt, ich verstehe den nicht, aber der fährt eine S-Klasse, also irgendwas muss er ja richtig machen. Und im Fußball habe ich eine Sache gelernt, kopiere einfach, was andere gut können und mach es einfach nach, bis du es besser kannst. Also habe ich gesagt, okay, dann kopierst du ihn einfach. Und so hat mein Werdegang angefangen. Und durch Immobilien lernt man sehr, sehr viel. Das habe ich aber erst 10 Jahre später verstanden. Und deswegen war mein Weg eigentlich immer sehr stark begleitet durch Vertrieb. Weil die zweite Sache, die ich in meinem Leben sehr schnell gelernt habe, ist, im Vertrieb bist du eigentlich auch erfolgreicher Unternehmer. Und du kannst nicht sagen, ich bin nicht erfolgreich oder ich bin erfolgreich, wenn du nicht selber Gas gibst. Weil du hast den Erfolg wirklich selber in der Hand. Und du kannst am meisten Geld verdienen im Vertrieb, wenn du erfolgreich bist. Und du kannst keinem anderen die Schuld geben, sondern du wirst an deinen Ergebnissen gemessen. Du kannst nicht sagen, oh, heute ist schlechtes Wetter, die Kunden kaufen nicht, das sind schlechte Leads. Der Markt steht offen. Und als ich damals im Vertrieb angefangen habe, hat mein Chef gesagt, herzlich willkommen im Vertrieb. die ganze Welt steht hier offen. Da habe ich gesagt, wen soll ich denn anrufen? Da hat sie gesagt, das ist dein Problem.
Genau.
Und dann habe ich ziemlich schnell gelernt, nimm den Hörer in die Hand und ruf die Kunden an und fahr da raus.
Als du 18 warst, hast du denn mit dem Fußball schon so viel Geld verdient? Oder woher hattest du denn überhaupt das Kapital, eine Immobilie zu kaufen?
Nein, meine Eltern waren arbeitslos. Ich hatte gerade meine Ausbildung beendet. Ich habe durch den Fußball eine Ausbildung hier beim großen Kölner Konzern gemacht, in der Kabelindustrie zum Industriekaufmann. Und ich war der erste Ausländer ohne Abitur, der eine kaufmännische Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht hat. Und ich war in der Schule nicht wirklich so der begeisterte, lernwillige Schüler. Und durch die Ausbildung, durch diesen kaufmännischen Beruf, habe ich aber eine Sache gelernt, dass mir das Arbeiten richtig Spaß macht und mit Menschen zu arbeiten. Und im Vertrieb, als ich dann im Vertrieb war und im Einkauf, habe ich auch gesehen, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Das Geld, da habe ich tatsächlich, die Story war, ich habe dem Vater gesagt, ja, dann würde ich gerne irgendwann mal in Immobilien investieren von dem Fußballkollegen. Und er kam dann wirklich eines Tages auf mich zu. Ich war gerade mit der Ausbildung fertig, 18, und sagte, pass auf, ich habe hier eine Immobilie für dich. Du wolltest auch eine kaufen. Und ich gesagt, ja klar, mache ich. Und dann sagte er, die ist auch bei dir in der Nähe, da in Köln, wo du wohnst. Das ist, sagte er, ich kaufe keine Wohnung mehr, nur noch Mehrfamilienhäuser. Und sagte, das ist ein super toller Deal. Ich so, ja, kaufe ich. Und dann sagte damals 240.000 Mark hat die.
Boah, das ist aber schon für so einen jungen Mann viel Geld, ne?
Genau. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dachte mir, ey, wie willst du 240.000 Mark auftreiben? Und oder besser gesagt, war die Wohnung dann auf 170.000 D-Mark reduziert, weil der Neupreis war 240. Die Ehepaar hatte diese Wohnung gekauft, war 2 Jahre später in Scheidung und sollte in die Versteigerung gehen, die Wohnung. Und ich hatte mich mit der Bank, oder er hat das mit der Bank dann ausgehandelt für 170.000 Mark. Und dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, pass auf, ich brauche Geld. Und die dachten, ich will ein Auto kaufen. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe eine Immobilie. Und meine Eltern, was für eine Immobilie? Wir sind nur zu Gast hier. Wir gehen irgendwann zurück in den Balkan. Aber es war tatsächlich 93, der Balkankrieg. Und dann habe ich gesagt, wohin wollt ihr denn in ein zerstörtes Land? Und ich bin hier aufgewachsen, ich möchte hier bleiben. Nach 2 Wochen hatte ich meine Eltern so weit, dass sie dann zugegeben haben, dass sie Geld gespart haben, um eines Tages mit uns nach Jugoslawien zurückzukehren oder nach Bosnien-Herzegowina. Und dann haben sie mir ihre 100.000 Mark anvertraut. Wow. Und gesagt, wir geben dir unser komplettes erspartes Geld, obwohl meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt arbeitslos. Und wir lebten in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung, 60 Quadratmeter zu viert. Meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt studiert. Ich war gerade mit der Ausbildung fertig und wohnte noch zu Hause. Und alle auf so kleinen Raum. Ne? Und dann haben meine Eltern mir die 100.000 Mark anvertraut. Ich bin zur Bank gegangen. Und kann ich mich noch so gut dran erinnern, hat der Bankberater zu mir gesagt, sagen Sie mal, Sie sind 18, warum kaufen Sie sich eine Immobilie? Leben Sie doch. Kaufen Sie sich doch ein schönes Auto, machen Sie Urlaub.
Krass.
Und
guter Berater.
Ja, genau. Habe ich gedacht, okay. Und ich weiß noch ganz genau, ich kann mich erinnern an den Abend vor dem Notartermin, weil es hieß dann, du musst zum Notar. Und ich gesagt, ich will nicht zum Notar. Ich dachte, das wäre was Schreckliches oder wie Polizei oder so. Ich dachte, ich will nicht zum Notar. Ja, musst du aber, wenn du eine Wohnung kaufen willst. Und dann hatte ich all diese Dinge gelernt. Ich hatte ja null Ahnung, meine Eltern auch nicht, von den ganzen Sachen. Und der Vater hat uns dann damals geholfen, hat mich zur Bank begleitet, den Kredit zu bekommen und so weiter. Und bis heute hat mich übrigens diese Geschichte begleitet. Ich habe den größten Fehler bei Immobilienkauf gemacht, den man eigentlich als Immobilieninvestor machen kann, weil ich habe alle meine Immobilien abbezahlt. Ich habe mittlerweile eine sehr große Anzahl an Immobilien in Köln und die sind alle abbezahlt.
Naja, aber die könntest du ja verkaufen und dir wieder neue kaufen, doppelt so viel, dreimal so viel, die du dann finanzierst, ne?
Das ist aber nicht das Game, das man spielt, weil ich hatte ja auch gesagt, durch Immobilien lernt man eigentlich, der bessere Unternehmer zu werden. Weil die wichtigste Sache, die du lernst, ist, dein Geld auf verschiedene Assetklassen, also Investmentklassen zu verteilen. Und nur in Immobilien ist natürlich auch nicht gut.
Richtig.
Das hatte ich dann auch in den letzten 10 Jahren sehr viel gelernt, deswegen auch viele Unternehmen parallel aufgebaut und verkauft und dann auch in andere Assetklassen wie Aktien, Kryptos und so weiter investiert.
Wie ging das denn dann mit dem 18-jährigen Immobilienbesitzer Nermin weiter, der seine Ausbildung als Industriekaufmann gestartet hat? Übrigens haben wir was gemeinsam, so habe ich auch gestartet als Industriekauffrau, war damals ziemlich hip, wenn man das gemacht hat.
Ja.
Ne? Und ja, wie ging es denn dann weiter?
Ich hab genau 2 Jahre und 6 Monate gebraucht, um die 70.000 D-Mark Kredit abzuzahlen.
Krass.
Weil ich habe Tag und Nacht, und das sage ich dir, ich habe 2 Jahre und 6 Monate keine einzige Klamotte gekauft, also keine Kleidung gekauft. Ich war kein einziges Mal aus bis zu meinem 20. Lebensjahr und habe nebenbei noch gearbeitet. Und das ganze Geld, was ich damals, ich bin nach der Ausbildung in den Vertrieb gekommen, habe ich komplett gespart. Also ich hatte damals, mein erstes Bruttogehalt waren 2.600 Mark. Und dann hatte ich so ein bisschen Provision bekommen durch den Verkauf. Und ich war nach 6 Monaten schon auf 4.000 Mark und so weiter. Also relativ schnell gesteigert. Und ich habe nach 2 Jahren und 6 Monaten, ich habe die Miete komplett, also und so weiter, da reingesteckt, weil ich musste nur 70.000 Mark finanzieren. Hatte ich nach 2 Jahren und 6 Monaten die Wohnung abbezahlt. Und dann bin ich zu meinem Vater und habe gesagt, pass auf, ich habe die 70.000 Mark Kredit abbezahlt, ich zahle euch jetzt eure 100.000 Mark zurück. Und dann sagt mein Vater allen Ernstes, oh, das wäre ja gar nicht so schwer, dann kauft doch die nächste jetzt erstmal. Und krass. Ich denke mir, der hat sie denn mal. Also ich habe 2 Jahre nicht gelebt, alles gespart und jetzt sagt er, kauft doch die nächste.
Er hat dir sehr vertraut, ne?
Ja, und dann habe ich tatsächlich mich geweigert. Und dann hat er aber mit mir eine Sache gemacht, die ich von meinem Vater nie erwartet hat, die begleitet mich heute noch und das rührt mich heute, weil es für mich eines der größten Lerneffekte war, weil er ist mit mir, ich war den Sommer dann mit denen in Bosnien, mein Vater war sehr arm aufgewachsen und ist mit mir zu seinem Kuhhirten gegangen, wo er früher auf die Kühe aufgepasst hat und hat mit mir ein Kuhfell gekauft. Da habe ich gesagt, was soll ich mit dem Kuhfell? Dann hat er gesagt, pass auf, mein Freund, dieses Kuhfell soll dich immer daran erinnern, wo du herkommst und wenn du nicht mit Geld umgehen kannst, wo du hinfällst. Und dieses Kuhfell begleitet mich nun seit fast 30 Jahren.
Das hast du noch?
Das ist immer in meinem Büro. Wenn du in mein Büro kommst, wirst du das Kuhfell sehen. Das liegt immer am Boden. Das heißt, jeden Morgen, wenn ich in mein Büro komme, erinnere ich mich an diese Sache, was mein Vater mit mir gemacht hat. Und deswegen berührt es mich auch gerade so ein bisschen emotional, weil das so etwas bleibt hängen, ne, bei so einem Jugendlichen. Und dann habe ich tatsächlich die 2. Wohnung, 3. Wohnung gekauft und so weiter. Ja.
Was meinst du denn, welche Eigenschaften dich damals geprägt haben oder auch dein Handeln unterstützt?
Wenn du wenig hast, dann suchst du immer das, was du nicht hast. Mhm. Und wenn du kein Geld hast und immer gesehen hast, was andere haben, willst du das auch. Und da gibt es, die Armut kannte ich ja, nicht zu haben kannte ich. Aber wir sind sehr glücklich aufgewachsen, weil meine Eltern haben versucht, uns ein tolles Leben zu ermöglichen. Weil wenn sie im Balkan geblieben wäre, weiß ich nicht, wie unser Leben ausgegangen wäre. Und man hat einfach versucht, diese Chance zu nutzen. Und einfach, damals hatte ich 2 große Vorbilder, Alfred Herrhausen, der Bank, Deutsche Bankvorstand, und Heinrich von Pierer, der Siemens-Vorstand. Weil ich in der Kabelindustrie, und Siemens war damals der Konzern, und diese beiden Menschen haben mich bewundert. Und weil da Alfred Herrhausen, weil er bei der Deutschen Bank war. Und ich dachte immer, Bank ist viel Geld. Und deswegen hat er mir so imponiert. Und wenn man die Geschichte von Alfred Herrhausen kennt, hat er ja die gesamte deutsche Wirtschaft und Deutschland geprägt mit Helmut Kohl. Kann ich nur empfehlen, mal die Geschichte in der ARD-Mediathek sich anzuschauen. Die wahre Geschichte über Alfred Herrhausen. Es gäbe heute nicht den Euro in Deutschland, so wie es ist, wenn es Alfred Herrhausen nicht gegeben hätte und Helmut Kohl. Ganz tolle Geschichte. Heinrich von Pierer durfte ich vor 2 Jahren persönlich kennenlernen. Das war für mich auch so ein emotionaler Moment, wo ich gesagt habe, stand auf einmal vor mir und dann habe ich gesagt, die habe ich mein ganzes Leben verehrt. Und dann sagte er, setzen Sie sich mal hin, lassen Sie mal sprechen. Und so tolle Dinge, die man dann gelernt hat. Also man hat eine Chance bekommen und die Chance genutzt.
Was haben diese beiden Menschen denn gehabt, was dich so imponiert hat? Es gab ja auch viele andere, ich sag mal, Wirtschaftsgrößen, sicher auch zu der Zeit, oder Politiker, was auch, wer auch immer. Und was hatten diese 2 Menschen denn an sich, was dich so getriggert hat?
Also einmal Alfred Herrhausen, weil der war der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank. Und Deutsche Bank war ja in den 80ern, 90ern, ne? Das war das Haus überhaupt. Was ja übrigens damals auch die ersten Russlandkredite finanziert hat. Das ist die Geschichte von Alfred Herrhausen und Helmut Kohl. Und dadurch ist ja auch die enge Beziehung zwischen Deutschland und Russland entstanden, weil Deutschland das erste Land war, was Russland geholfen hat, wirtschaftliche Kredite zu bekommen. Und das hat den Amerikanern ja gar nicht gefallen. Und deswegen hat Gorbatschow dann den Deutschen verholfen, die Wiedervereinigung zu erlangen. Und Genscher musste mit Mitterrand, mit den Franzosen, ein Deal machen, dass die Franzosen dem Deutschen zustimmen, dass Ostdeutschland und Westdeutschland zusammenkommen. Und die Franzosen hatten Angst, dass durch diese Zusammenführung Ostdeutschland und Westdeutschland Deutschland so mächtig wird in Europa, dass Frankreich und die anderen Länder darunter leiden und die D-Mark so stark wird. Und Genscher hat sich dann abbringen lassen, dass es eine gemeinsame Währung geben sollte. Und so kam der Euro.
Das hat dich dann auch entsprechend beeindruckt.
Das kam alles danach, aber Alfred Herrhausen stand halt für Macht, Geld, ein großes Institut. Und Heinrich von Pierer war in Siemens, war damals die andere große deutsche Macht eines Unternehmens mit damals, ich weiß nicht, 200.000 Mitarbeitern. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann ein Unternehmer 200.000 Menschen führen? Das habe ich nie verstanden. Da habe ich gesagt, also ich habe ja immer in Größenordnung gedacht, wie willst du die denn führen? Ne? Ja, das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ne? Gesagt, wie führst du 200.000 Menschen?
Ja.
Und wenn man ihn dann trifft und dann eine so tolle Persönlichkeit, auch der so bodenständig geblieben ist, Heinrich von Pierer ohne Bodyguards und sehr, sehr bodenständig, toller Mann. Also der mich auch vor 2 Jahren, als ich dann mit ihm lange gesprochen habe, noch mehr glücklich war, was ich von ihm lernen durfte.
Und wie ging es denn mit dir beruflich weiter?
Ich war mein ganzes Leben im Vertrieb und habe dann diesen zweiten Weg eingeschlagen, weil es hat mir immer Spaß gemacht, Menschen kennenzulernen. Ich war immer neugierig, Menschen kennenzulernen. Und deswegen hatte ich so mit Kaltakquise nie ein Problem, weil ich immer gesagt habe, du rufst jetzt jemanden Unbekanntes an und darfst jemanden kennenlernen. Mhm. Und deswegen habe ich mich nie gescheut, Menschen anzurufen und zu sagen, ich möchte mit denen Geschäft machen.
Aber es ist ja auch nicht so schwer, den anzurufen, oder es ist schwer, den zu bekommen, den man sprechen möchte,
ja,
heutzutage. Ne?
Aber es ist so einfach, wenn man fragt und Menschen einfach um Hilfe bittet und sagt, wen muss ich denn sprechen, um mein Ergebnis zu bekommen. Und wenn man höflich ist und einfach fragt, helfen die Menschen einem. Und das ist wirklich so. Und es gibt viele Menschen, die sagen dann nein. Und viele nehmen das so persönlich, wo ich immer sage, das ist ja nie persönlich, wir kennen uns nicht. Da sagt einer nein. Okay, dann hat er meine Message noch nicht verstanden. Und vielleicht habe ich das so nicht gut rübergebracht. Deswegen ist ja unsere gemeinsame Freundin Ian, finde ich, auch eine der wichtigsten Personen überhaupt. Kommunizieren ist das A und O. Wenn wir nicht richtig kommunizieren, dann kann uns der andere nicht verstehen. Und ich glaube, das ist im Vertrieb immer eine wichtige Message, dass wir richtig kommunizieren, dass der Mensch uns auf der Gegenseite versteht und weiß, was ich von ihm will und was er von mir zu erwarten hat.
Ja, so ein schöner Hinweis. Einfach fragen. Ne?
Genau. Ja, und wenn man nett fragt, helfen viele Menschen einem. Und wenn sie einem nicht helfen, ja gut, dann geht's halt weiter. Mhm. Und darf das nicht verbissen sehen.
Und wenn du jetzt nochmal heute an die Zeit zurückdenkst, wie du gestartet bist, was du die ersten Jahre gemacht hast, würdest du es genauso machen oder gibt es Dinge, die du anders machen würdest?
Das ist eine schwierige Frage. Wenn man jetzt ein ganz anderes Leben führt als damals, das war schon anders. Also wo man, wie gesagt, jede Mark sich wieder in der Tasche zurück. Ich habe zum Beispiel ein Auto geschenkt bekommen vom Nachbarn, weil das sollte verschrottet werden mit 18. Ich habe das Auto für 5 Mark getankt und habe es eigentlich nur die ganze Zeit stehen lassen für Notfälle und bin die ganze Zeit mit dem Fahrrad gefahren oder gelaufen, weil ich diesen Sprit gespart habe. Heute wird man sich ja keine Gedanken darüber machen, weil heute guckt man eher auf seine Zeit, weil Zeit so wichtig geworden ist für jemanden, wenn man älter geworden ist. Da würde ich mir keine Gedanken machen, ja, tanke ich heute, fahre ich 10 Kilometer oder laufe ich und fahre die mit dem Fahrrad? Es war eine harte Zeit, aber ich bin dankbar für diese Zeit. Und sie hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und dafür bin ich dankbar, dass ich diese Chance bekommen hatte, so aufzuwachsen, auch glücklich aufzuwachsen und gesund. Und ich glaube, das ist immer nicht zu sagen, was hat einem gefehlt, sondern diese Dankbarkeit. Ich kann es nicht verändern, sondern wir sollten immer das bereuen, was wir nicht getan haben, und nicht das bereuen, was wir getan haben oder wie wir es getan haben.
Gibt es denn Dinge, die du heute nicht mehr tun würdest? Wo du gesagt hast, damals okay, war vielleicht ganz okay zu der Zeit, wo ich es gemacht habe, aber heute würde ich es meinem jüngeren Ich oder jungen Menschen nicht mehr raten, sowas zu tun.
Ich habe einen Luxus mir irgendwann in meinem Leben erlaubt, dass ich nur noch mit Menschen arbeite, die ich mag. Mhm. Da ich aber alle Menschen mag, fällt es mir gar nicht so schwer, auch mit allen Menschen. Erstmal mag ich alle Menschen. Ja. Das ist wirklich so, weil ich habe keine Vorurteile.
Das macht dich wahrscheinlich auch aus und deshalb bist du im Vertrieb so erfolgreich.
Ja, und wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist wichtig im Vertrieb. Die meisten Menschen wollen beim Vertrieb sympathisch sein. Mhm. Und verkennen aber, was bedeutet Sympathie, nicht von sich zu sprechen. Deswegen ist es für mich immer so ungewohnt, in so einem Podcast zu sprechen, weil ich so viel spreche. Es geht ja eigentlich gar nicht um mich, weil ich weiß ja nie, ob ich eigentlich so was Tolles zu erzählen habe, weil es war ein harter Weg. Und ich glaube, es gibt ganz tolle Persönlichkeiten, die so ein Musterleben hatten. Ich hatte kein Musterleben, sondern ein sehr durchwachsenes Leben. Was ich nicht machen würde, ist, glaube ich, mich verstellen. Ich habe mich in manchen Situationen war ich, glaube ich, nicht ich selbst, um einfach Geschäft zu machen. Das ist mir aber nachher zum Verhängnis geworden, weil ich mit Menschen.
Das holt dich irgendwann ein, ne?
Weil wenn du mit Menschen arbeitest, wo du dich sehr stark verstellst, um sie glücklich zu machen, wird das auf lange Zeit nicht gut gehen. Und das ist auch in einer Beziehung so. Wenn du nur für den anderen Partner lebst, und nicht gemeinsam lebst, ne? Wird es schwierig. Ne? Und ich glaube, das ist das Wertvolle, was man auch im Vertrieb lernt, dem anderen Menschen zuzuhören und nicht von sich zu erzählen, wie was für ein toller Mensch ich bin, sondern eigentlich herauszufinden, was ist dem anderen wichtig. Wenn du sagst, du bist zum Beispiel eine erfolgreiche Personalberaterin, wäre ja immer meine zweite Frage, warum bist du es geworden? Was haben deine Eltern gemacht? Und so entsteht übrigens große Sympathie.
Ja.
Und nicht, dass ich erzähle, was für ein toller Typ ich bin, sondern dass ich wahres Interesse an den Menschen zeige. Und das macht einen Vertriebler nachher erfolgreich. Und das hilft einem auch, Immobilien zu bekommen, weil du dann die Menschen verstehst, warum sie Immobilien verkaufen und dann auch den richtigen Preis zu bekommen.
Ich sag mal, ein großer Grund deines Erfolges ist ja sicher auch, dass du sehr mutig bist und warst. Ne? Also ich sag mal, wenn man keine Risiken eingeht, hat man keinen Erfolg. Mhm. Aber man kann natürlich auch große Verluste fahren. Mhm. Was war denn so das Mutigste, was du in deiner beruflichen Laufbahn gemacht hast?
Ja, mit 18 die Wohnung zu kaufen.
Das war das Mutigste?
Ja, weil als ich mir klar wurde, über welche Summen wir sprechen. Und ich habe nochmal gerade meine Ausbildung beendet und einen Vertrag unterschrieben. Ich kriege 2.600 brutto. Das waren, glaube ich, 1.800 Mark, also sogenannte 900 Euro. Da würden heute nicht mal Auszubildende für aufstehen. Und ich war jeden Tag um 7 Uhr im Büro. Um 7 Uhr. Und ich bin jeden Morgen um 5 Uhr laufen gegangen, eine Stunde, 10 Kilometer, um dann wieder abends beim Training zu sein übrigens. Ich war um 7 Uhr im Büro.
Sehr ehrgeizig, ne? Sehr fleißig.
Und habe dann bis 18 Uhr gearbeitet, um 19 Uhr war Training, um dann die ganzen Strecken mit dem Fahrrad zu erreichen. Und das war das Mutigste, weil man kann sich ja nicht vorstellen, du hast zu dem Zeitpunkt knapp 30.000 Mark verdient und auf einmal hast du, oder ich habe gedacht, du hast Schulden, 170.000 Mark. Und denk mal, wie viele Jahre du deines Nettoeinkommens opfern müsstest, um alles zu bezahlen. Da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Wie soll man sowas gehen? Weil so exponentielles Wachstum und so große Zahlen kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann lernst du auf einmal, kaufst du eine zweite Wohnung, eine dritte Wohnung, eine vierte Wohnung und dann fließt so viel Mieten rein und dann bezahlen die sich auf einmal immer schneller ab. Und dann siehst du auf einmal nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, war mir erst bewusst, was ich an Vermögen mit meiner Frau aufgebaut habe. Mhm. Und meine Frau kennengelernt und wir haben auch beide dann, meine Frau hat immer gesagt, warum kaufst du so viele Wohnungen? Das ist doch nicht gut, das ist doch viel zu riskant. Aber das ist ja nicht ein Risiko, weil es ist ein Risiko, was man bewerten kann. Mhm. Und das ist übrigens auch für Unternehmer so. Man sollte nur die Risiken eingehen, die man wirklich bewerten kann.
Das heißt, du warst nicht nur ein Bauchmensch, sondern hast schon gerechnet, hast kalkuliert.
Es gibt ein gutes Sprichwort bei uns auf dem Balkan. Du darfst dich immer nur so lange strecken, wie die Decke lang ist. Das heißt, lebe nicht über deinen Verhältnissen. Mhm. Und ich habe mir damals mit 18 eine Sache geschworen. Ich werde keinen Cent dieser Mieten anrühren, die ich bekomme. Und ich habe bis heute, also jetzt seit 32 Jahren, keinen Cent der Miete für privaten Konsum ausgegeben. Ich habe alles reinvestiert, jeden Pfennig, jeden Euro, also jedes Geld, was ich eingenommen habe, habe ich wieder reinvestiert.
Gönnst du dir denn auch mal was?
Ja.
Was ist denn so der größte Luxus, den du dir gönnst?
Ich habe eine Sache nicht erwähnt. Ich habe mein erstes Geld tatsächlich auf dem Schulhof verdient. Mit dem Verkauf von Swatch-Uhren. Mhm. Und ich liebe Uhren, weil die Uhren zeigen dir, wie wertvoll Zeit ist. Das habe ich erst später verstanden. Und Uhren sind etwas für mich ganz Wertvolles. Die Konzeption, die Konzeptionierung einer Uhr macht es wirklich sehr, sehr bewundernswert. Also das ist etwas, was ich für mich als sehr wertvoll, weil es ein Invest ist und immer zeigt, wie wertvoll die Zeit ist.
Mhm. Kommen wir mal zum Nermin heute. Mhm. Womit verbringst du heute deine Zeit?
Also ich arbeite viel, aber ich
immer
arbeite
noch.
Ja, weil es mir einfach es ist kein Arbeiten, sondern ich lebe einfach das, was mir Spaß macht. Mhm. Und ich empfinde das gar nicht als schwierig, sondern ich habe so viele Ideen und ich habe immer gelernt, die Augen offen zu halten, wo man Geld oder verdienen kann und wo man wachsen kann. Mhm. Durch Bodo bin ich sehr dankbar, weil ich durch Bodo lernen durfte, noch mehr zu lernen. Dass das Leben eigentlich da ist, um jeden Tag etwas zu lernen und zu erkennen, wie man als Persönlichkeit wächst, aber auch als Unternehmer wächst. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess von Additionen, also jeden Tag besser zu sein als gestern. Und das ist Dinge zu lernen, auszuprobieren, zu handeln und zu überlegen, war es gut oder kann ich es verbessern? Und das macht mir enorm viel Spaß und dann auch skalieren. Weil wenn ich mich auf Wachstum konzentriere, kann ich mich nicht auf Schrumpfen konzentrieren. Mhm. Weil wir auf eine Sache uns konzentrieren. Und wenn du stark genug wächst, wird eine Sache vielleicht kaputt gehen, aber 5 neue Dinge wachsen.
Das heißt, du bist immer noch sehr aktiv, sehr wissbegierig.
Total, ja.
Und baust auch immer noch auf, ne?
Ja.
Kaufst du denn noch Wohnung?
Ja. Also ich habe heute um 17.30 Uhr eine Besichtigung am Neumarkt mit meinem Sohn. Aha. Der ist ja 19 und kauft selber jetzt Immobilien. Und das ist das Schöne, dass die Kinder nicht das tun, was wir denen sagen, sondern das tun, was sie sehen, was wir denen vorleben. Und für meine Kinder ist es selbstverständlich zu sagen, sie investieren in ein Unternehmen oder kaufen eine Wohnung. Bei meinen Eltern habe ich nur gelernt, spar Geld. Ne?
Was rätst du denn deinem Sohn? Was soll er denn von dir mitnehmen oder worüber würdest du dich freuen? Was sollte er von dir lernen?
Der muss nicht von mir lernen, er sollte von den Besten lernen.
Mhm. Und hat er ja die besten Voraussetzungen, ne?
Ja, also bei Immobilien habe ich vieles richtig gemacht, glaube ich, und da kann er viel lernen. Aber auch beim Unternehmertum, er ist selber in den Vertrieb gegangen. Mhm. Er wollte zuerst Architekt werden und dann hat er aber gesagt, hey, eigentlich macht ihm Spaß, unter Menschen zu sein. Und dann nach dem Abi ist er in den Vertrieb gegangen und ist bei uns im Vertrieb und macht das sehr, sehr gut. Und da ist man schon stolz, wenn der Sohn auch so in den Vertrieb geht oder die Kinder Vertrieb Spaß macht und dann auch in diese Fußstapfen tritt und sagt, Immobilien, er hat das Game verstanden, was Immobilien bedeutet, was er dadurch lernen kann. Weil das sind die wichtigsten Dinge, die du durch Immobilien lernst. Erstens lernst du sehr früh, dass du ein Netzwerk brauchst. Mhm. Um gute Immobiliendeals angeboten zu bekommen. Das heißt, du musst
dich mit natürlich viele, ne?
Genau. Du musst dich mit den richtigen Menschen vernetzen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wer anstatt wie? Weil ich habe nie gelernt einen handwerklichen Beruf. Also wenn irgendeine Steckdose kaputt ist, werde ich sie selber nicht reparieren oder eine Heizungsanlage. Das heißt, ich habe früh gelernt, andere Menschen für deren Leistung zu bezahlen und einzusetzen. Mhm. Und das ist in der Firma auch. Nicht ich sollte den Job machen, sondern ich sollte das beste Team zusammenstellen. Mhm. Und so habe ich mir dann mit der Zeit ein sehr gutes Handwerksteam aufgebaut, die für mich dann in den Wohnungen arbeiten, aber auch sie zu wertschätzen. Sie sind keine Handwerker, sie sind Teil eines erfolgreichen Teams, denen ich sehr viel zu verdanken habe. Und das ist bei einem Unternehmen nicht anders. Mhm. Weil wenn du als Unternehmerin alles selber machst, demotivierst du ja deine Leute.
Ja, und du hast gar keine Zeit, dich ums Wachstum zu kümmern. Ne? Ja,
und stell dir vor, ich würde hinter meinem Sanitärmann stehen und sagen, also warum machst du das so? Mach das doch so. Wird der bei der dritten Frage sagen, immer Junge, nimm mal hier, mach du es mal und dann lass mich doch in Ruhe und dann gehe ich wieder. Also solltest du deine Leute danach aussuchen, nach der Kompetenz, dass du denen das zutraust und ihnen auch vertrauen. Mhm. Und nicht sich einmischen in das Geschäft.
Worauf achtest du denn, wenn du Leute einstellst?
Auf die Menschen.
Was ist dir wichtig?
Also dieses Wollen, die haben die dieses wirklich Feuer in sich, dass sie wirklich was wollen. Das ist das Erste. Dieses Können kann man denen beibringen. Aber dieses Wollen, dann sind die bereit, diesen extra Meter zu gehen. Sind die bereit, was ich eben gesagt habe, jeden Tag besser zu sein als gestern.
Und deine Leute sind ja extremst engagiert, ne? Deine Assistentin hat mir gestern, glaube ich, noch um 21.34 Uhr geschrieben.
Ja, weil ich war tatsächlich gerade aus dem Büro, saß auf dem Fahrrad und war mit ihr am Telefonieren und noch die ganzen Termine am Abstimmen. Und die ist auch so ein, auch übrigens Leistungssportlerin. Vertraue vielen Menschen, die im Leistungssport waren, weil die wissen, was sie tun müssen.
Das habe ich bei mir auch. Meine Assistentin ist auch Leistungssportlerin gewesen.
Ja. Also da kannst du viel bei den Menschen erkennen. Mhm. Übrigens, Mut ist der zweite Wert. Ich hab dir eben gesagt, ich habe 8 Werte mitgebracht. Mut bedeutet für mich, trotz Angst zu handeln. Also Ängste sind normal bei Menschen. Auch jetzt vor so einem Interview oder Podcast ist man ja aufgeregt, hat Angst. Oh, wie wirke ich denn? Und was denken denn die Menschen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir trotz Angst handeln und verstehen, was bedeutet Angst. Angst sensibilisiert uns, auf viele Dinge zu achten.
Hindert uns auch, ne?
Genau. Sie sollte uns nicht hindern, sondern sensibilisieren, was wir gerade tun, wie wir es tun, können wir es besser machen. Und ich glaube, das bedeutet auch Mut, trotz Angst zu handeln.
Dann sprechen wir doch mal über deine Werte. Stell uns doch mal deine wesentlichen Werte vor.
Also der erste Punkt ist, gewinne jeden Morgen den Kampf gegen dich selbst. Mhm. Das ist so für mich, wenn du den Kampf gegen dich selber nicht gewinnen kannst, wie willst du andere Menschen führen? Das ist ja so, wie wenn du Menschen sagst, ja, du musst um 8 Uhr zur Arbeit kommen, kommst aber jeden Tag um 10, weil du nicht aus dem Bett kommst. Mhm. Also diesen eigenen Kampf gegen dich selbst zu gewinnen und dich selber zu führen, das merken die Menschen in deiner Umgebung. Wenn du dich selber sehr klar führen kannst, dann kannst du auch andere Menschen führen.
Mhm. Also ich überlege mir immer morgens, worauf freust du dich heute? Was hast du heute alles vor und überlege mir auch, was ist das Mindeste, was ich heute erreichen muss?
Das ist sehr gut.
Und ich muss sagen, also mir fällt es überhaupt nicht schwer aufzustehen. Ich freue mich jeden Morgen, fast jeden Morgen, sagen wir mal, also auf den Tag.
Ja.
Und überleg mir immer, was möchtest du heute erreichen? Worauf freust du dich? Ich habe mich zum Beispiel super auf unseren Termin heute gefreut, obwohl ich auch ein bisschen nervös war. Aber ich habe mich trotzdem riesig gefreut und ich finde es schön, dass du das sagst, dass du morgens den Kampf gegen dich selber gewinnst. Ich merke das immer, wenn Menschen halt wirklich sehr schwer aus dem Bett kommen und sehr träge sind, spät ins Büro kommen und so weiter. Und dann überlege ich mir immer, was hindert diese Menschen, ne? Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den man achten sollte.
Das ist ja eine der Erfolgsformeln, die du gerade formuliert hast. Das Universum versteht nicht, nein, weil die meisten Menschen sagen, ich will keine schlechte Beziehung, ich will keinen schlechten Job. Das gibt es nicht. Es muss immer formuliert werden, ich möchte eine glückliche Beziehung, ich möchte einen tollen Job. Wenn ich mich darauf konzentriere zu sagen, was ich nicht will, weil viele sagen ja, die Erfolgsformel ist erstmal zu wissen, was man nicht will. Ich sage immer, nein.
Geht gar nicht.
Es ist viel wichtiger zu wissen, was du willst.
Du polst dich ja dann auch darauf.
Genau.
Ne? Du fixierst dich darauf und ist ja dieses Beispiel, denkt nicht an eine lila Kuh. Wer hat jetzt an eine lila Kuh gedacht? Und wer hat zum Beispiel? Ne?
Absolut.
Ja, genau. Ja. Also das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Auch Ziele. Viele formulieren ja auch negative Ziele. Mhm. Ne? Und ich möchte nächstes Jahr nicht mehr in diesem Haus wohnen oder was auch immer, meinen Job nicht mehr haben, sondern was willst du denn?
Ja.
Welchen Job willst du denn haben und in welchem Haus willst du denn wohnen? Ne?
Ja, und deswegen bist
ganz
du ja auch nicht umsonst so erfolgreich, weil du diese Dinge so machst.
Ja.
Und das sollten die Menschen lernen. Deswegen sage ich auch immer, wenn ich mich auf Wachstum konzentriere, kann ich nicht sagen, was nicht funktioniert. Also das lernst du ja automatisch, aber was die Dinge, die nicht zu uns gehören, die werden eh abfallen. Menschen, die nicht zu uns gehören, werden eh wegfallen mit der Zeit.
Und das ist auch nicht schlimm, ne?
Nö, nein. George W. Bush hat bei der Beerdigung seiner Tochter etwas sehr Kluges gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Er hat gesagt, wir müssen dankbar sein für die Zeit, die wir hatten und nicht für die Zeit, die wir nicht bekommen haben.
Ja, absolut. Auch wenn irgendwas schief läuft, ne? Sich auch zu überlegen, was ist trotzdem dabei positiv? Was hätte noch Schlimmeres passieren können? Ne? Das ist natürlich sehr stark zu sagen, ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit meiner Tochter gehabt habe.
Ja, das polt uns auf das Positive. Was habe ich lernen dürfen aus dieser Situation? Ja. Deswegen auch die Frage, was würde ich anders machen? Ich bin dankbar für mein ganzes Leben, was ich daraus lernen durfte.
Ja.
Weil es gibt viel, viel schlimmere Schicksale, die einen hätten treffen können. Das gibt Menschen, die kommen ohne Beine, ohne Arme, blind zur Welt und so weiter. Und wir sind gesund und da müssen wir dankbar für sein, dass wir jeden Tag diese Gesundheit haben. Und ich glaube, das wissen wir erst zu schätzen, wenn man krank wird, wie wichtig Gesundheit ist für Menschen.
Absolut. Ja, dann kommen wir mal zu deinen weiteren Werten.
Ja, zweitens ist ja Mut, ne, trotz Angst zu handeln. Der dritte Wert ist, Unternehmer dienen etwas Großen und nicht sich selbst.
Aha, ja.
Wenn du erwartest, dass Mitarbeiter für dich arbeiten, wirst du nicht glücklich werden und die Mitarbeiter auch nicht. Deswegen muss man eine Vision für ein Unternehmen haben, weil Menschen wollen für etwas Großes arbeiten und nicht für einen Menschendiener sein. Mhm. Weil somit ordnet man sich gemeinsam in einem Team wieder. Und ich finde das Buch von den All Blacks so wichtig. Keiner ist so wichtig wie das Team. Kein Spieler ist wichtiger als das gesamte Team. Und wenn du eine Entscheidung für einen Menschen triffst, triffst du eine Entscheidung gegen 99 andere.
Also wenn ich mich so an meine berufliche Laufbahn erinnere, gab es schon Menschen, für die ich gerne gearbeitet habe, weil ich wahnsinnig viel von denen gelernt habe. Ich habe wirklich an den Lippen der Menschen geklebt, oder es gab so ein, zwei Personen in meinem beruflichen Werdegang, die für mich groß waren. Und ich habe an den Lippen geklebt und habe versucht, alles mitzunehmen, alles zu lernen, was mich an diesen Menschen fasziniert hat.
Aber wollten die, dass du für sie arbeitest, oder haben sie auch etwas Großem gedient? Haben sie
sich natürlich Großem gedient, klar. Und ich war natürlich beeindruckt von dem, was sie erreicht haben und wie sie das alles gemacht haben. Und wollte halt lernen, mitnehmen. Ne? Deshalb finde ich es auch so toll, wenn Mitarbeitende sagen, boah, ich möchte von dir lernen. Und ich sage immer meinen Leuten, was hast du denn heute gelernt? Ne? Also ich finde es immer toll, wenn die jeden Tag nach Hause gehen und sagen, boah, heute habe ich wieder das gelernt und das gelernt und das gelernt, und dann finde ich das gut.
Ne? Ja, als ich damals Auszubildender war der Vorstand ja so weit weg.
Ja, also, überhaupt nicht erreichbar.
Und dann, als er mich einmal gegrüßt hat, der Vorstand, weil ich ja Fußball gespielt habe und er kannte meinen Verein, und dann meinte er, spielen Sie nicht da? Und dann meinte ich, ja, da bin ich völlig erstarrt. Und dann habe ich auch nur gemerkt, das sind auch nur Menschen. Und dann war ich so beeindruckt, wie nett die sind. Und das war für mich damals auch so, wie ich gesagt habe, wenn du mal Mitarbeiter hast, behandle jeden wie dich selbst. Also, und da komme ich auch gleich zu, weil ich glaube, es ist wichtig, wie du Menschen behandelst, die nicht wichtig sind für dich. Das zeigt deinen wahren Charakter.
Ja, absolut.
Da
gibt es auch den Sprichwort, gib einem Menschen Geld in die Hand und du siehst den wahren Charakter dieses Menschen. Ne?
Ja, weil Geld verdirbt nicht den Charakter.
Ja, aber zeigt den.
Genau, ja, das stimmt. Vierter Punkt ist Disziplin, ist die Grundlage.
Ja, absolut. Ich kenne den Spruch, Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe.
Ja, ist so. Also wirklich Disziplin. Ich mache ja heute noch mit 50 sechsmal die Woche Sport.
Krass.
Nicht, weil ich sage, oh, ich will ein Sixpack. Ich habe kein Sixpack, aber ich bin gesund. Und es ist für mich eine Art Regeneration.
Ja.
Geistige Regeneration, nachzudenken. Abends sitze ich am Fahrrad und gucke mir die Zahlen an. Und gucke mir an, welche Zahlen sind im Unternehmen, welche Funnels laufen, wie sind die gesamten KPIs des Unternehmens. Und dann kann man schnell mal auch die eine oder andere Rückfrage stellen. Deswegen Disziplin ist, auch wenn es draußen regnet, gibt es ja so Tage, da siehst du nicht mal mehr die Hunde im Wald, ne, morgens, wenn es so gießt, und dann denkst du ja, oh, wer hat dich eigentlich heute Morgen rausgetrieben? Aber Eine Unterbrechung ist ja der Anfang vom Sterben.
Und irgendwann wird Disziplin ja Gewohnheit. Ne? Ja. Wenn du jeden Morgen rausgehst, dann fehlt es dir auf einmal, wenn du mal irgendwann nicht mehr rausgehst. Egal, wie das Wetter ist. Ne?
Total. Also das so.
Disziplin finde ich gut, ja.
Fünf ist, akzeptiere Schmerz und Opfer. Du kannst und du wirst nicht überall sein können. Also ich habe zum Beispiel auch, wenn du viel investierst in die Arbeit, in die Unternehmen, ist auch Zeit ein großer Faktor, den du nicht mit deinen Kindern immer hast, wenn die Kinder aufwachsen.
Ja, absolut.
Dann musst du diese wenigen Momente wertvoll nutzen mit denen. Aber du musst diesen Schmerz und dieses Opfer bringen, weil du eine Werteskala für dich erstellen musst und sagst, okay, was ist heute wichtiger, für sein Kind da zu sein oder für die Firma? Und es gibt aber besondere Augenblicke, wo man für die Kinder dann eher da sein muss und nicht für die Firma. Und aber auch den Kindern zu erklären, warum man diese Werte hat.
Und wichtig ist, dass die Kinder wissen, wenn ich Papa wirklich brauche, dann ist er für mich da.
Genau.
Das finde ich ganz wichtig.
Und das hat meine Frau gelernt in der Zeit, wirklich zu wissen, wann es wichtig, wann sie mich unterbrechen muss. Mhm. Also wann ruft sie mich? Und wenn sie mich anruft, dann weiß ich, okay, dann ist irgendwas Wichtiges. Also wichtiger Punkt. Sechstens, die Macht von Entscheidungen. Sei dir bewusst, welche Macht Entscheidungen von dir haben. Und sei dir auch bewusst, welchen Schmerz deine Worte oder Taten hinterlassen können. Also wenn du dich für jemanden entscheidest, weißt du, dass warum entscheidest du dich für den oder entscheidest du dich für das große Ganze. Also die Macht von Entscheidungen, auch gegen jemanden zu, also wenn du jemanden entlässt, hinterlässt das Schmerz.
Ja, natürlich. Auch bei dir.
Ja.
Ist ja nicht nur bei dem, bei dem anderen.
Ja.
Du hast ja auch ein Stück weit versagt in dem Moment.
Mhm. Genau. Und aber du tust es ja für das Team und für das Unternehmen, was ist wichtig.
Und
das,
manchmal auch für die Person.
Auch für die Person, ja. Aber das werden sie nie gerne hören.
Mhm. Zumindest nicht in diesem Moment.
Ja. Aber deswegen, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, gefeuert zu werden. Aber ich weiß, dass es für beide Seiten schmerzhaft ist. Auch für mich, der das ausspricht.
Ja, also ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele Menschen entlassen. Auch in meiner Funktion als Personalleiterin in schwierigen Situationen des Unternehmens. Und es kommt immer darauf an, ob es etwas mit der Person zu tun hat oder ob die Umstände es erfordern. Zum Beispiel durch Sozialplan oder wie auch immer. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und wenn das mit der Person zu tun hat, dann muss man das auch gut erklären. Dann muss man auch vorher mit den Menschen reden. Ne? Ich kenne so viele Führungskräfte, die kein Feedback geben und dann auf einmal entlassen.
Ich bin sehr ehrlich und direkt. Das ist manchmal schmerzhaft, aber dann weißt du immer, ich bin immer ehrlich.
Ja, ich werde
nicht irgendwas versuchen, schön zu reden. Das gibt's in dem Moment auch nicht. Das ist eine schmerzhafte Sache. Und manchmal klingt das hart, aber ist es gar nicht, sondern ehrlich. Die Wahrheit ist im ersten Augenblick, trifft sie manchmal hart. Aber wenn der Arzt zu dir sagt, du bist krank, ist diese Wahrheit notwendig, um Klarheit zu verschaffen.
Auch wenn sie schwierig ist und manchmal auch sehr weh tut.
Total, das ist das Schmerzhafteste, was du in dem Moment bekommst.
Absolut.
Und weil es ändert ja die gesamte Zukunft.
Ja, absolut.
Aber sie gibt auch Gewissheit, wo man dran ist.
Ja, oder? Und ich glaube gerade bei kranken Menschen ist es oft wichtiger, denen die Wahrheit zu sagen, als etwas vorzumachen, weil du spürst es ja selber. Ne? Du spürst es ja in vielen Dingen und ich finde es auch immer gut, wenn man die Wahrheit sagt.
Ist schmerzhaft, aber ich sage ja, er akzeptiere Schmerz und Opfer. Ne?
Ja.
Der bleibt auf beiden Seiten. Ne? Siebtens ist Ehre und Integrität. Ne? Wie verhältst du dich, wenn keiner zuschaut?
Ja.
Wenn alle Menschen aus dem Büro kommen, nicht die Füße auf den Tisch zu legen und sagen, ach, ich mache mal jetzt den coolen und spiele, weiß nicht, Nintendo oder ich habe noch nie Computer gespielt, deswegen weiß ich nicht, aber also, ne, was machst du dann? Wie arbeitest du und wie behandelst du Menschen, wenn keiner zuhört?
Mhm.
Und das Letzte ist die Bedeutung von Gemeinschaft. Also alleine arbeiten macht keinen Spaß. also im Team und wie wichtig Gemeinschaft ist, wertschätze deine Kunden und das, wofür machst du es also und mit wem machst du es? Es ist so wichtig, so also in der Gemeinschaft etwas zu tun, weil viele sagen, ja, so Mitarbeiter, die kosten mich so viel Zeit. Es gibt dir aber auch viel Kraft, wenn du die richtigen Leute um dich herum hast. Und ich glaube, deswegen muss man sich immer die Zeit nehmen, die richtigen Leute zu holen oder halt Experten dafür zu nehmen. Wie ich gesagt habe, ich würde in der Wohnung, ich würde mir nie die Mühe machen, eine Heizung zu reparieren. Da würde ich einfach die Besten fragen. Und dann frage ich, wenn ich jemanden zu besetzen habe, entweder wirklich einen Top-Mann oder Frau wie dich, oder ich kann es. Und das ist so wichtig und bezahle sie auch fair.
Jeder sollte das tun, was er am besten kann, ne? Und seine Zeit auch mit den Themen verbringen, die einen auch weiterbringen, einen wachsen lassen und auch einem Spaß machen. Ja. Das ist ja auch extrem wichtig.
Ja, aber du hörst ja von Menschen, die kein Geld haben, das ist zu teuer.
Ja, absolut, absolut.
Und das polt wieder das, was ich gesagt habe, das, was man nicht hat, ist einem wichtig. Und sie fragen nicht, was habe ich davon? Welchen Nutzen, welchen Mehrwert? Also wie muss ich die Frage mir richtig stellen, ne?
Wie oft höre ich, ich kann keinen Mitarbeiter einstellen, die sind mir zu teuer. Aber mal zu überlegen, was ich denn mit einem weiteren Mitarbeitenden erreichen kann, ne? Das finde ich wichtig. Und auch einfach mal den Mut zu haben, jemanden einzustellen und dann auch fair zu bezahlen. Das ist ja auch noch so ein Thema.
Ja, weil das ist die Frage, welche Werte hast du für dich als Unternehmer definiert? Und eine Sache, die ist mir total wichtig, ich habe irgendwann gemerkt, da kam nie Geld für mich vor. Mhm. In keiner dieser Werte war für mich Geld im Vordergrund. Und Geld ist nur eine Emotion, die wir dem geben. Aber Geld ist neutral. Also Geld wird nie glücklich machen.
Geld ist Energie.
Geld ist Energie. Sie zieht an immer die Menschen, die es nicht haben. Richtig.
Genau. Nermin, erstmal herzlichen Dank für den vielen Input, die Ehrlichkeit, die du mit uns geteilt hast, uns durch dein Leben zu führen, deine Erfolgsfaktoren zu benennen und vor allen Dingen auch deine Werte. Zum Schluss übergebe ich dir nochmal das Wort. Was möchtest du unseren Zuhörern, unseren Zuschauern mit auf den Weg geben? Hm. Vielleicht auch jungen Menschen, die dort stehen, wo du, ich sag mal, vor 30 Jahren begonnen hast.
Erstmal vielen Dank. Also die Zeit, wenn man so einen angenehmen Partner neben sich hat wie dich, verfliegt die Zeit wirklich. Und vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich weiß nie, was man, bleibt einfach euren Zielen treu, haltet daran fest. Und alles, was man sich vorstellen kann, kann man auch erreichen. Und ich glaube, ich bin nicht der Intelligenteste oder der Klügste oder irgendwas. Ich kann auch nicht viele Dinge besonders, aber was ich immer dran geglaubt habe, dass ich das schaffen kann, nicht das Leben führen muss, was meine Eltern geführt haben. Und deswegen haltet an euren Träumen fest. Träume sind nur das, wenn du nicht daran arbeitest. Dann mach einen Plan daraus und arbeite hart. Weil nur träumen, schreib sie dir auf, und arbeite daran. Handel in diesem Sinne für deine Träume, weil Träume sind nur Gedanken und deswegen träumen viele Menschen, weil sie Gedanken haben, aber nicht handeln. Das erste wichtige Thema ist, schreib dein Ziel auf, was du erreichen willst. Ich mache das übrigens jedes Jahr, schreibe ich ein Ziel. Und nicht nur, sondern messbare Ziele, private Ziele. Und dann mache ich auch so mittlere Ziele für die nächsten 3 Jahre und 5 Jahre. Und erstaunlicherweise funktioniert es. Vielen Dank, liebe Regina.
Handel für deine Ziele, schreib deine Träume auf, schreib deine Ziele auf und erreiche sie. Das war ein tolles Schlusswort. Dankeschön.
Danke dir. Gerne. Vielen Dank.